Moin Uli.
Ja, moin Sorry.
Uli, wir müssen reden.
Ach, dass wir beide mal wieder reden, das hat es auch ganz lange nicht gegeben. Das ist so schön. Was ist das denn? Wieder ein Fotograf oder was? Und Finn, was nee, willst du nee, denn hier? Finn,
so nicht. Jetzt reden wir auch nochmal.
Oh, ein Sonntag am Montag.
Ja, dabei kommen wir doch erst am Mittwoch und werden produzieren jetzt erst. Ich bin etwas verwirrt. Finn, was machst du hier?
Finale. Oh.
Ja, das stimmt. Ja, jetzt ist im Finale.
Wer hält das glaubt?
Ich sehe es
im Finale. Unsere Folge soll heißen Tage der Entscheidung. Aber wenn er dann schon mal da ist,
dann reden wir auch noch
über Eishockey. Ne?
Ja. Ja, gut, alles also, klar. Also machen wir dann trotzdem den Anfangs-Jingle. Sascha, fahr den Jingle ab.
Jeff,
fahr.
So, Podcast.
So, Podcast. Der Sportpodcast der Landeszeitung.
Von und mit
Matthias Sobotka
und Uli Pott.
Ja, moin, liebe Hörerinnen und Hörer. 16. Folge des So-Podcast. Und ihr habt es mitbekommen, unsere Sendung wurde gerade mal eben gekapert.
Erstmalig, ne? Da machen wir uns stundenlang Gedanken, wie wir damit anfangen. Und dann kommt so ein Sonntag hier vorbei.
Es also, war mir ein Vergnügen.
Ja, das nehme ich dir sofort ab, Finn.
Das Vergnügen. Wir hatten ohnehin das Vergnügen, oder wir haben uns vorgehabt, ohnehin uns mit dem IC zu vergnügen, beziehungsweise über ihn zu sprechen.
Ja, es gibt ja nur Positives, ne? Ich habe immer gesagt, dass das nur positiv in dieser Saison sein wird. Ne?
Also Finn, Geschäftsführer, Finn Sonntag, des IC. Finn, erinnerst du dich noch an den 24. Oktober 2022?
Oh, war ich da im Urlaub oder?
Auf Kreuzfahrt warst du wahrscheinlich wieder irgendwo, oder?
So 24. Oktober. Was war denn da, Sobi?
Ja, da warst du hier.
Ach.
An der Stelle, wo du jetzt nicht sitzt, sondern um 90 Grad weiter, aber egal.
Wäre auch schön, noch schöner, wenn er jetzt einen richtigen Sitz kriegt, wenn er hier unsere Sendung
Deshalb komme ich mich an den Weg hier rein erinnern. Da.
Ja. Okay, so. Ja. Und wir sprachen ganz überraschenderweise auch über den AEC, der da kurz vor dem Saisonbeginn war und ich erinnere mich, dass irgendjemand gesagt haben soll, dass der AEC in diesem Jahr beste Chancen auf den Finaleinzug hat.
Stimmt, jetzt wo du sagst, das war Uli. Weil Uli hatte eh keine Ahnung vom Eishockey und dann kann das eigentlich nur von ihm kommen.
Nee, klar. Nein, das war ich nicht. Also, Uli, ich habe euch in Frage gestellt und war mir gar nicht sicher, ob das mit den Playoffs, naja doch, Playoffs glaube ich, habe ich sogar gesagt, aber Finale da, das ist jetzt auch gar nicht Thema, weil das war nicht in der Seele.
Lass mich doch mal ablenken.
Ja, funktioniert nicht.
Und einer hat gesagt, wie geht das denn, wenn man Werte zu finden? Die Schweizer.
Genau,
die Schweizer. Nein, nun bin ich kein Schweizer, aber
Schwätzer. Nee, aber das bin ja ich.
Den wollte ich dir jetzt auch gönnen. Den Elfmeter und den Torwart wollte ich dir jetzt auch gönnen.
Und komm nochmal zum Punkt.
Wir kommen zum Punkt. Der AEC steht im Finale und der Einzige, der immer abgewehrt hat, warst du. Was sagst du jetzt?
Ja, man kann sich immer täuschen.
Ja, man kann sich mal täuschen.
Natürlich freue ich mich wahnsinnig. Und wenn ich damals das wirklich so gesagt haben sollte, was ich dir jetzt mal glaube.
Wir können das nachhören.
Ich befürchte es.
Du hast immer nur gesagt, wir müssen ja erstmal in die Playoffs kommen.
Also lieber tief stapeln und dann, dass sich dann alle freuen, als von Anfang an auf die Punkt hauen und wie ein Trollo dastehen. Und ja.
Hast du es innerlich eher geglaubt? Also hast du bewusst ein bisschen das Defensive angegangen, weil du eben das, was du sagtest? Also hast du eigentlich schon gehofft oder gedacht, dass die Mannschaft schaffen kann?
Beides. Also ich habe es gehofft, natürlich ganz klar. Sonst brauche ich mir gar nicht in die Saison gehen, wenn wir nicht auf das Beste hoffen.
Klar.
Aber es war mir nicht richtig klar, weil ich doch eigentlich die Stärke der anderen gesehen habe und auch immer noch sehe. Es waren jetzt viele Faktoren, die uns wirklich eine geniale Saison, kann man ganz klar so sagen, beschert haben. Das ist zum einen, weil wir eine tolle Truppe haben, die ein bisschen Anlauf gebraucht hat. Ganz klar.
Ja.
Also es gab Punkte auch so gerade noch vor Weihnachten, da war ich definitiv überhaupt nicht zufrieden.
Ja.
Aber
wir noch drauf her.
Aber das hat sich relativ alleine geklärt. Und wir hatten auch das Glück, dass so ein, zwei Vereine in der Liga kamen, die deutlich unter ihren Erwartungen waren, weil irgendwas muss dann einfach nicht gepasst haben. Ob es intern war.
Das heißt Bremen
wahrscheinlich. Bremen, ne? Timmendorf. Ja. Timmendorf war für mich von Anfang an eine Top-Mannschaft. Und wir haben ja auch, wo die noch komplett waren, beide Spiele da ziemlich klar verloren.
Ja.
Und irgendwo kam dann, wirklich, erst war der Trainer weg, dann hauen alle Finnen auf einmal ab. Also die Finnen aus dem Land, nicht der Finnen, nur so als. Ja.
Wenn Sie hier 5 Euro tragen, haben Sie, meine Damen und Herren, haben Sie.
Ja.
Und das ist eher ein Phrasenelefant bei Finn, also da könnt ihr euch schon
kann gar nicht
sicher sein.
Kann gar nicht sein. Deshalb war natürlich da noch ein bisschen in Anführungszeichen Glück dabei, aber wir haben eine tolle Truppe und so wie es jetzt gekommen ist, war natürlich schon die Hoffnung.
Und ihr seid wirklich immer von Spiel zu Spiel besser geworden, ne? Also ihr habt nicht dieses Momentum irgendwie jetzt oder im Dezember gut zu sein und jetzt im Frühjahr nicht abzuliefern. Ihr liefert die besten Spiele jetzt in die Playoffs. Perfekt. Perfekter Zeitpunkt.
Ich denke mal, unser Vorteil war, dass wir dieses Jahr jetzt ein Hammerprogramm hatten und wir gehen alle wirklich ziemlich auf dem Zahnfleisch. Das fängt bei mir an über das Betreuerteam, Leute, die drumherum was machen, die Mannschaft auch, weil wir haben ein wahnsinniges Restprogramm gehabt. Wenn wir nur denken, im Februar war das die ganze Nachholspiele, wo wir jetzt, was hatten wir da? Ich weiß gar nicht mehr auf dem Kopf, aber ich glaube irgendwie 6-7 Spiele innerhalb von 2 Wochen.
Genau, auch Spiele unter der Woche, was für Eishockey ja völlig ungewöhnlich ist, so, ne? Das, naja, also in euren Ligen spielt ihr sonst also
in
nicht.
Unseren Ligen. Sonst im Eishockey ist
ja, normal. Nein, also wir DL sprechen ja nicht über DL oder so. Aber für euch ist ein Mittwochspiel ja etwas Außergewöhnliches.
Genau,
so, ne?
Genau.
Ja.
Und man muss natürlich auch überlegen, dass viele unserer Jungs ja auch noch arbeiten.
Naja, klar. Ne? Ja, sind ja keine Vollprofis. Ja.
Genau, aber wir sind in den Rhythmus reingekommen. Der Dezember war wieder die Hölle, wo wir eigentlich überhaupt nicht gespielt haben, außer die ein, zwei Auswärtsspiele. Ja. Das haben wir auch Anfang Januar noch gemerkt, dass wir da noch nicht da sind, wo wir eigentlich wieder hin wollten. Ja. Und das kam dann wirklich durch die ganzen Spiele. Und das war halt der Vorteil, dass es jetzt dann kurz vor Schluss der Hauptrunde kam, wo wir dann die wichtigen Spiele gemacht haben, wo wir dann Sande geschlagen haben zu Hause ne, und wirklich da lange noch am Platz 3 geschnuppert haben.
Und haben auch Salzgitter geschlagen da in der Phase.
Genau,
so, ne?
Genau.
Also dann habt ihr auf einmal gegen die Top-Teams, die ihr im Dezember und so noch gegen die ihr alle verloren habt.
Haben wir auf einmal alles gewonnen.
Ja, genau.
Und
genau.
Bis auf ein Spiel gegen Sande, das in der Woche, das hatten da hatten wir auch einen schwarzen Tag gehabt. Also da sind wir echt abgeschlachtet worden, kann man sagen, mit dem 7-1. Aber im Großen und Ganzen haben wir dann echt gut in die Spur gefunden.
Aber Dezember, da muss ich nochmal Sobby mit ins Boot holen, weil da hast du mir doch vorhin, als wir über diese Sendung sprachen, gesagt, hier, da wolltest du noch was zu sagen. Weil
Finn, du hattest im Dezember, also eure Neuzugänge, muss man wirklich sagen, glaube ich, fast alle super abgeliefert, allen voran Pascal Heiden und Thomas Hau.
Bombe, ja.
Demjanjuk, Andruschenko, Top-Leute, die alle richtig super abliefern. Aber du warst nicht zufrieden mit dem, was der ein oder andere Arrivierte, der auch schon in der vergangenen Saison bei euch gespielt hat, abgeliefert hat. Da warst du mit der ein oder anderen Performance nicht so ganz einverstanden. Kamil Heischmann kann viel mehr als das, was er bis zu diesem Zeitpunkt gezeigt hatte, zum Beispiel. Auch Boris Drosch oder Benjamin Kosianski, die hatten irgendwie so ein kleines Loch und du hast irgendwie gesagt, ich bin wirklich ernsthaft im Überlegen, ob ich hier noch was mache und der Kader wird dann nicht größer werden.
Richtig.
Du hast davon Abstand genommen.
Ich habe davon Abstand genommen. Ich habe diese Worte, die du gerade gesagt hast, genau auch so an die Mannschaft gerichtet. Haben dann eine Mannschaftssitzung gemacht, nach dem Training oder vorm Training war das mal. Habe genau diese Worte auch benutzt und habe dann nochmal ein, zwei Leute zum Vier-Augen-Gespräch geholt. Aber nicht, um irgendwo wild draufzuhauen, da bin ich kein Typ für, sondern wirklich vernünftig mit denen gesprochen. Und das Komische war, bei diesen Leuten kam nach diesem Tag so ein bisschen der Turnaround. Na, und Leute, wie du es angesprochen hast, wie zum Beispiel an Boris Drosch, was der seitdem abliefert,
absolut in Top-Form.
Genau. Und ich bin wirklich
der berühmte Arschtritt, der manchmal nötig ist.
Ja, obwohl es eigentlich kein Arschtritt war.
Aber,
also, da bin ich nicht der Typ für. Ne? Also lieber vernünftiges Gespräch.
Er kann ihn ja so empfunden haben und das hätte ja dann auch seine Wirkung.
Also ich war ja wirklich im Überlegen, ob ich nochmal im Transfermarkt irgendwo zuschlage. Und ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich es nicht getan habe. Ne? Weil wir sind als Team zusammengewachsen. Wir haben als Team diese schwere Phase dann überstanden, wo es halt nicht ganz so rund lief. Inzwischen ist das eine wahnsinnig tolle Einheit, die wir da zusammen haben.
Was mich mal kurz interessieren würde, um das kurz ins Sportliche wieder reinzugrätschen, ist das das Schwierigste, was man als Geschäftsführer hat, solche Gespräche? Weil das sind ja keine positiv besetzten Gespräche, sondern du musst ja im gewissen Sinne jemandem sagen, dass das zu wenig ist, was er abliefert. Das ist doch doch bestimmt nicht einfach.
Also das Schwierigste ist erstmal mit dir an einem Tisch zu sitzen. Ja,
zu Recht. Zumal ich sonst ja immer weiter unten sitze, wenn wir auf der Kiste
sind. Gerade, es ist zu schön. Schade, dass das keiner sehen kann.
Das schneiden wir eh raus. Also es wird nicht gesendet. Also
verdammt. Sascha macht das schon. Ja, also solche Gespräche sind nie schön. Mhm. Na, ob das jetzt im Sport ist oder irgendwo in der Wirtschaft ist, ne, wo ein Geschäftsführer mit dem Angestellten reden muss. Aber ich mag es eigentlich auch nicht, aber es muss halt manchmal sein. Mhm. Also ich war gefühlt schon drei, vier Tage vorher oder fast, glaube ich, sogar schon eine Woche am Überlegen, wie packst du das Gespräch an? Weil einerseits willst du auch keine Blockade über dir in den Kopf. Ja. Du willst es schaffen, die zu motivieren, aber ohne, dass die irgendwie blockiert sind im Kopf und zu viel Druck kriegen. Weil zu viel Druck erreicht im Sport genau das Gegenteil.
Ja, diese Zeiten sind vorbei. Ne? Ja. Dieser osteuropäische Einfluss aus den 80er, 90er Jahren, das wirkt heute nicht mehr. Ne?
Also auch bei Eishockeyspielern.
Selbst bei Eishockeyspielern,
da muss man inzwischen ein bisschen sanfter werden. Ja.
Stichwort osteuropäischer Einfluss, den habt ihr nicht mehr auf der Trainerbank, sondern ihr habt eine Vereinslegende zurückgeholt, Troy Stevens, wir haben das auch schon mehrfach thematisiert. Und wir hatten so ein bisschen, die Fragestellung war, schafft es Troy, was euch ja in den vergangenen Jahren häufig nicht gelungen ist, schafft es Troy, die Mannschaft zum Ende der Saison stark zu machen? Ganz offensichtlich ist ihm das gelungen. Denn wenn man zum Beispiel Salzgitter dagegen stellt, Salzgitter hat angefangen wie die Teufel, die haben alles weggeschossen. Deren Leistungskurve ging sukzessive nach unten. Das gipfelte dann im Halbfinale mit zwei ganz, ganz deftigen Niederlagen gegen Sande. Eure Leistungskurve war zwar auch hier und war noch mal eine Delle, aber die ging dann, als es in die Crunch-Time ging, die Crunch-Time der Saison, nach oben. Ist das aus deiner Sicht auch Troy zuzurechnen?
Auch. Also jeder hat natürlich seinen Anteil. Das ist genauso die Mannschaft, die weiß so, jetzt geht's um die Wurst, dann kitzelt jeder noch mal ein bisschen was aus sich raus. Aber das ist natürlich auch Troy mit seiner Philosophie. Ja, und auch seine Philosophie, ich und Fremdwörter.
Kenn ich. Dafür ist Lobby da, deswegen mache ich das mit so Menschen zusammen. Ne? Okay. Das ist mein Vorteil.
Bei ihm ist es halt so, dass der Spaß natürlich auch eine Menge im Vordergrund stehen soll. Und das setzt er wirklich gut um. Und da führt er auch viele Gespräche mit. Und die Jungs sollen Spaß haben. Und das funktioniert wirklich sehr gut.
Ja, und ich habe einige Male mit ihm ja auch telefoniert für Vorberichterstattungen und Ähnliches. Er hat einen Satz gebetsmühlenartig, man konnte es wirklich einfach schon gar nicht mehr hören, mein ehrliches, einen Satz gebetsmühlenartig wiederholt, when we play together as a team, we will succeed. Also wenn wir als Mannschaft, als Team zusammenspielen, dann werden wir auch Erfolg haben. Und
wusstest du das im Vorfeld, als du ihn haben wolltest als Trainer?
Dass wir ein Team sind?
Nein, dass er genau so ein Mensch ist, der das im Vordergrund stellt.
Nein, so in der Form nicht. Also ich habe natürlich in Gesprächen mir schon so ein bisschen was angehört, was ist sein Weg, was möchte er machen. Und da hat er mir auch schon gesagt, dass das eigentlich sein Ziel ist, ne? dass wir Spaß haben und als Team auftreten müssen. Und da ist er bei mir genau auf der richtigen Stelle, an der richtigen Stelle, weil genau das möchte ich auch.
Aber er scheint ja genau der richtige Trainer für das richtige Team zu sein. Sonst wärt ihr nicht im Finale. Das muss ja funktionieren.
Nein, natürlich, es funktioniert. Natürlich ist nicht alles zu 100% reibungslos. Das ist so im Sport. Das wird es in keiner Mannschaft, keiner Sportart irgendwo geben.
Logisch.
Dass mal alle 100% zufrieden sind. Immer hat irgendwo bei 20 Leuten ist irgendwo mal immer einer bei, der sagt, was soll das
denn? Ja klar, jetzt, der am wenigsten spielt und so, das, ne?
Genau,
ganz klar.
Das hast du immer. Aber im Großen und Ganzen Kollektiv, wunderbar. Wunderbar.
Und ihr habt auch nicht den einen Star, ne? Das finde ich ja, also ich meine, ich bin natürlich nicht so da drin wie ihr, aber ich finde persönlich, wenn man das so liest oder die wenigen Spiele, die ich sehe, da ist nicht ein überragender Mann und der Rest kommt hinterher, sondern es ist das Team.
Ja, und das ist so ein bisschen unser Vorteil. Also Salzgitter muss ich auf den Thomas Schermack verlassen. Der ist ausgefallen im Halbfinale mit Schulterverletzung. Zwei dicke Klatschen, wie du gesagt hast, weil dieser eine Mann, der irgendwie, ich weiß nicht, der hat fast 100 Punkte jetzt gemacht in der Saison, der bricht weg, die ganze Mannschaft ist hinüber. Genau. So, wenn bei uns jetzt mal einer weggebrochen ist, Demanjuk hat mal gefehlt.
Wollte ich gerade sagen, das ist ja, der war ja vorher in Topform. Ne?
Zypers hat mal ein Spiel gefehlt. Ja. Also gerade diese Leistungsträger, wenn da mal einer weg ist, natürlich schmerzt es, aber wir haben immer noch genug Qualität,
mit
dem Rest der Mannschaft, um das aufzufangen. Ja.
Kommen wir zum Finale, das du vorhin so schön besungen hast.
Auf einmal kann er singen.
Ihr habt allerdings auch das erste Finalspiel jetzt verloren, 5-1, Best of Three. Die Eishockey-Interessierten werden das alle wissen, das ist klar, aber wir wiederholen es hier nochmal für diejenigen, die das jetzt vielleicht noch zusätzlich hören. Also, ihr müsst ausgleichen am Freitag, 24. um 20 Uhr.
Genau.
Das zweite Spiel. Mhm. Hinspiel oder hin, nicht das Hinspiel, das erste Spiel 5-1 verloren.
Ja.
Das ist insofern schwierig, als ihr da mit einer Hypothek in dieses Spiel geht, aber ihr habt auch schon mal ein Heimspiel 0-5 im Halbfinale gegen Braunlage verloren und seid dann in Braunlage zurückgekommen.
Und da hatte, glaube ich, keiner die großen Pfefferlingen auf uns gesetzt, muss ich ganz ehrlich
doch,
sagen.
Doch, Björn Esperling, also euer Fremdeauftragter.
Björn hat immer die blau-gelbe Brille auf. Der Typ ist einfach so positiv durchgeknallt, das ist verrückt. Ne? Ja. Also dafür liebe ich den echt.
Aber du hast natürlich recht, dass, sagen wir mal, 95%, das nicht geglaubt haben.
Ja, und das ist wirklich so. Und wir haben es bewiesen, über Kampf, Braunlage war wirklich ein Tickel besser in dem Spiel. Ne? Und
im dritten Spiel jetzt?
Oder? Ja, im dritten Spiel. Ne? Ja. Aber wir haben es über den Kampf geholt. Mhm. Wir hatten eine Abwehrschlacht gerade im letzten Drittel und das war einfach phänomenal gewesen. Und sowas hatten wir auch schon, ein ähnliches Spiel in Salzgitter, wo wir da gewonnen hatten, was ein ganz wichtiges Spiel war, dass wir wirklich das letzte Drittel nur hinten drin standen. Und das war übrigens auch 3-2 ausgegangen.
Ja.
Ne? Und jeder wirft sich in die Schütze einer kämpft für den anderen. Und das war genau so ein Ding, wo wir es immer im Kampf geholt haben. Jetzt in Sande, wie Sobby eben schon sagte, wir haben gegen Braunlage 5-0 verloren. Mhm. Wir dachten, gut, das war's. Ein 5-1 in Sande finde ich jetzt nicht wirklich dramatisch. Sande hat wirklich eine Mini-Eisfläche. Das kann man gar nicht, kann man sich gar nicht vorstellen.
Okay. Also, was heißt das? Wie viel kleiner ist das dann?
Ein Hektar weniger? Du bist ja Fußballer.
Ja, genau.
Ich erkläre es dir mal so. Stell mal vor, ein Herrenspiel ist auf einmal quer übers Feld und nicht mal längs.
Oh. Na, so klein.
Nicht ganz so drastisch, aber es ist ein Riesenunterschied. Und,
das ist dann für die Kanadier besser oder für die Osteuropäer? Weil da gibt's auch mal den Unterschied.
Eigentlich ist es für die Nordamerikaner besser.
Besser.
Ja,
okay. Genau. Die NHL-Eisflächen sind auch.
Und die haben aber die kennst so natürlich, die trainieren, nee, die haben auch, also die hatten jetzt im Spiel gegen uns 14 Importspieler übrigens drin.
Ui.
Das ist eine osteuropäische Auswahl, ganz, ganz viele Letten und so weiter.
Wie viel gibt's da eine Anzahl eigentlich, wie viel man haben darf? Oder ist es mittlerweile durch den
Nein, weil Sande hat letztes Frühjahr geklagt, das wurde vom Landgericht Lüneburg entschieden, dass ein EU-Spieler genauso anzusehen ist wie ein Deutscher.
Okay.
Und sie haben mit Pauken und Trompeten gewonnen. Natürlich. Gab ja auch früher im Fußball dieses Bosmann-Urteil.
Ja, genau, Bosmann-Urteil. Ja,
so beim Eishockey wurde das nie umgesetzt. Ne, dann gab es halt nur die freiwillige Selbstbeschränkung. Sande hat gesagt, nö, wir möchten gerne mit, weiß nicht wie vielen Importen spielen, haben sie gewonnen. Und seitdem ist es in der Liga offen. Das könnten wir auch. Die haben ja auch 7 dieses Jahr. Mhm. Aber die haben echt das Doppelte von uns noch.
Krass.
Mit Importspieler. Und das ist natürlich auch eine wahnsinnig starke Mannschaft.
Sind die noch einen Tick stärker als Braunlage?
Ich glaube, das kann man so gar nicht vergleichen. Also ich würde eher als gleichwertig ansehen, weil die auch ganz anders spielen. Mhm. Die haben zu Hause einfach den Riesenvorteil dieser kleinen Eisfläche. Also die haben ein einziges Heimspiel nur verloren. Das war zufällig gegen uns am Anfang der Saison.
Ja, also großartig. Wir sind die Einzigen. Nur den Gen für den Sonntag. Genau.
Ja, deshalb, wir hätten es gerne nochmal gemacht, aber wir heben uns das dann für Sonntag jetzt auf.
Ja.
Du musst da ganz anders spielen. Zwar ist das keine osteuropäische Eisfläche von der Größe her, aber die trainieren nun mal den ganzen Tag da drauf. Ne?
Ja,
die kennen, die wissen, wie man das spielt. Ne? Da wird ganz anders gespielt als auf einer großen Fläche, wo du wesentlich besser kombinieren kannst wie bei uns. Ne? Und meine Hoffnungen sind schon jetzt am Freitag und was heißt, nee, Hoffnung nicht. Doch, ich glaube fest dran, dass wir Freitag gewinnen, ja.
Sehr gut, so muss das sein. Vor vollem Haus wahrscheinlich wieder, ne? Dann
das wäre noch ein Punkt, den ich jetzt auf die gesamte Saison nochmal anwenden würde. Und zwar der Zuschauerzuspruch, den ihr erfahren habt in dieser gesamten Saison. Du hattest es schon mal gesagt, in der Vorrunde waren es ein Schnitt von 1030. Ein Schnitt. Mhm. Jetzt seid ihr am Freitag mit bestimmt ausverkauft. Ihr wart im Halbfinale gegen Braunlage ausverkauft. Mhm. Hast du da im Ansatz mit gerechnet oder hättest du denjenigen für bescheuert erklärt, der dir das vorher gesagt hätte?
Eher das Zweite. Also Ich glaube, ich habe vor der Saison gesagt, so Corona ist vorbei, die Leute kommen, lass uns eine gute Serie legen, wenn wir mal die 1000 Zuschauer knacken und dann irgendwie einen 700-800er Schnitt, dann bin ich zufrieden. Was jetzt natürlich hier passiert, sowohl bei uns als bei der SVG, das ist phänomenal für den Sport in Lüneburg. Und ja, ich,
die Leute haben wieder Bock auf Sport hier aus der Gegend.
Und ich gönne das Andreas mit der SVG ganz genauso. Das ist eine ganz tolle Sache. Und
zumal ihr auch nicht nur die gleichen Zuschauer habt, ne? Also ich glaube, es sind andere Typen
also,
und so.
Wir mussten jetzt sogar aufpassen. Wir hätten ja eigentlich war das Spiel erst angesetzt für Samstag und da hätten wir auch von der Zeit her bis auf eine halbe Stunde Verschiebung parallel gespielt. Ich glaube, aber wir wären trotzdem beide ausverkauft gewesen. Ja. Aber trotzdem wollte ich das nicht, weil das irgendwie blöd ist. Vor allen Dingen würde ich euch ja völlig überfordern.
Ja, total. Ich meine, wie sollen wir das machen? Das ist auf einmal mehr als eine Arbeit. Das geht nicht zeitgleich. Nee,
das habe ich auch schon.
Das geht ja
nicht. Also. Und da hatte ich doch ein bisschen Erbarmen. Ja. Und da haben wir mit der Ligenleitung gesprochen, auch gerade auf diese Problematik hin.
Ja.
Und dann haben wir wieder ganz normale Eishockeyzeit, Freitag 20 Uhr festgelegt
für das Spiel. Das ist auch für eure Fans besser. Freitagabend wissen sie, da wird die Eishalle aufgeschlossen. Genau. Egal, wer der Gegner ist, wir kommen und feuern den AEC an.
Genau, genau.
So soll das auch Freitag sein. Ja, perfekt. Ja, schade, dass du hier bist. Schön, dass du hier warst, so ganz spontan, weil eigentlich warst du nicht geplant. Wir werden jetzt auch in Zukunft, soll ich nicht mehr sagen, wann wir den Podcast aufnehmen. Nein, ne? Also das ist gefährlich.
Ich wollte einfach auch mal das Wort vom Sonntag loswerden.
Ja, so ist das schön. Das hat ja auch geklappt. Wie immer haben wir dir gerne zugehört. Und wir drücken natürlich die Daumen.
Wir drücken die Daumen. Dankeschön. Und man muss an der Stelle wirklich sagen, nach all dem, man kann es gar nicht oft genug sagen, nach all dem, was der AEC durch hat, zwei Saisons ohne Spielbetrieb, zum einen wegen Corona, zum anderen wegen der defekten Eishalle und jetzt diese Saison, das ist wirklich großartig. Da haben viele Leute mitgearbeitet, du natürlich auch, Finn. Wir haben ja einige Mal darüber gesprochen,
wo wir gesagt haben, macht das
überhaupt noch Sinn? Aber ihr habt das nicht aufgegeben und jetzt könnt ihr die Erfolge ernten und das ist gut so.
Ja.
Egal, ob es am Ende jetzt Vizemeisterschaft oder Meisterschaft wird, diese Saison kann man sicherlich schon als eine der besten
Selbst wenn wir jetzt am Freitag die Silbermedaille umgehangen bekommen, siehst du bei mir im Gesicht immer noch ein breites Grinsen. Also es ist einfach phänomenal, was dieses Jahr gelaufen ist. Ich habe eine kurze Frage. Wer ist denn von euch beim Spiel da am Freitag? Uli nicht, ne?
Nein.
Gott sei Dank.
Ich wollte gerne, aber Andreas sagt, als AEC-Beauftragter hat gesagt, nein. Ich habe wirklich gefragt, ob ich darf, aber ich darf nicht. Also es sollen Leute mit Ahnung kommen.
You made my day. Ja, tut mir leid, dass ich euch.
Ich gratuliere dann später.
Dass ich euch erstürmt habe. Danke euch. Ne?
Ja, alles klar. Das war's zu meinem Ziel.
Jetzt bin ich
dem Mann.
Macht's gut.
Ja, ciao. Ja, jetzt ist etwas Ruhe eingekehrt. Finn hat sich verabschiedet, hat unsere Räumlichkeiten hier verlassen. Der AEC hat es ins Finale geschafft. Können wir doch jetzt eigentlich über Volleyball sprechen, denn die Volleyballer der SVG Lüneburg, die wollen ja noch ins Finale. Die haben es jetzt in die Playoffs geschafft, sind jetzt am Wochenende, haben die ein Spiel gegen Düren gehabt, das entscheidende der Zwischenrunde 3-1 haben sie gewonnen. Und Sobi, du warst vor Ort und du warst sehr begeistert. Und was ich so gehört und gesehen habe, war das auch eine begeisternde Stimmung, die vor Ort war und ein begeisterndes Spiel. Erzähl doch mal.
Das war wirklich ein super Spiel, sowohl sportlich als auch von der Stimmung her. Ich fange mal mit der Stimmung an. Und schon eine halbe Stunde vorher, also zum Einlaufen, Warmmachen etc., kamen dann die Spieler und die Halle hatte sich schon ganz ordentlich gefüllt. Und es war die gesamten 30 Minuten des Warmmachprogramms wurden begleitet von Gesängen, von Anfeuerungen und so weiter und so fort. Also die.
Aber nichts Vorgegebenes. Das ist ja oft beim Volleyball kritisiert wird.
Das war alles spontan von den Leuten, keine Choreografie oder wie auch immer. Die Spieler haben sich teilweise selber ganz erstaunt angeschaut, was geht hier ab. Und derjenige, der das natürlich am meisten für sich auszunutzen, nicht für sich, sondern insgesamt am meisten auszunutzen, war das Auke van de Kamp, der niederländische Außenangreifer der SVG Lüneburg, der ohnehin immer eine wunderbare Interaktion
ist ein sehr Publikum spaßiger hat, Typ, sehr spaßlustiger.
Die Mannschaft dadurch pusht, der das die Zuschauer pusht und immer wieder animiert, lauter, geht nach vorn und so weiter. Und dann war schon zum Spielbeginn eine Atmosphäre in der Halle, wie ich sie in der Bundesliga so dort noch nicht erlebt habe. Das war Wahnsinn, das war wirklich Wahnsinn, es war ausverkauft. 3.250 Zuschauer. Und ja, und dann. Und
sie haben ja schon tolle Auftritte auch zu Hause gehabt im Europapokal und auch gegen Berlin und Friedrichshafen und
das war noch mal,
hat es nochmal getoppt.
Es hat es irgendwo nochmal getoppt, weil vielleicht auch, weil die Leute alle glaubten, okay, jetzt geht's darum, mit welcher Ausgangslage geht man in die Playoffs?
Ja.
Das ist nochmal sowas wie ein Do-or-Die-Spiel.
Und das trotz Satzverlust, weil der erste Satz ging ja
an das ist, Düren. Es gibt ja so Sätze, beziehungsweise es gibt ja im Sport manchmal so Dinge, da verstehst du gar nicht, was da gerade passiert. Also die SVG war eigentlich von Anfang an klar überlegen.
Ja.
Hat 2016 geführt, 21-17. Und man hatte von Düren noch nichts gesehen. Außer, dass die irgendwie offenbar ziemlich platt wirkten und sich überhaupt teilweise auch gegenseitig anmaulten und was ich was. Und dann auf einmal gab es 2-3 gute Aufschläge in Serie von dem Tobias Brandt. Und dann merkte man auf einmal die SVG, jetzt steht ja auf einmal 21-20.
Mhm.
Und nicht 24-20 oder ähnliches. Und plötzlich merkte man, sie kamen so ein bisschen ins Zittern, so ein bisschen, wurden ein bisschen nervös. Und das ist dann etwas, was riecht Düren. Das ist eine ganz abgezockte Truppe, das hat auch hinterher Stefan Hübner gesagt, der Trainer. In solchen Situationen können die sich da wunderbar zusammenreißen und haben dann diesen Satz tatsächlich knapp noch für sich entschieden. Und das fand ich, was danach passierte, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend. Denn es war klar, Düren brauchte nur 2 Sätze gewinnen, dann wären sie Zweiter gewesen.
Ja.
Und die SVG musste jetzt alle 3 Sätze gewinnen, um an ihnen vorbeizuziehen. Und was sie dann veranstaltet haben mit Düren, also
haben sie sich in den Rausch gespielt?
Die haben sich wie ein Orkan sind die über die gekommen.
Die hatten also auch nicht mehr die Chance, sondern noch einen zweiten Satz zu gewinnen.
19, 15.
Ja. Das ist sehr eindeutig.
Ja. Da war dann nur noch, Düren hatte eigentlich dann keine Chance. Gut, Düren hat sich dann auch noch ein bisschen mit dem Schiedsrichter angelegt.
Ja, aber das machen sie ja gern, ne? Dass sie so
das
ein bisschen,
machen sie dann gern, um
dreckig
zu spielen. So ein bisschen auch vielleicht mit den Zuschauern zu spielen, beziehungsweise den Gegner so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen, hin und her. Hat nur leider nicht geklappt.
Hat nur nicht geklappt.
Weil
die SVG wahrscheinlich zu stark war, ne?
Also das, absolut. Ja. Also die SVG ist jetzt noch mal stärker geworden mit dem mit der Personalrochade, die sportliche Führung vorgenommen hat. Lukas Maase spielt jetzt fest als Mittelblocker.
Wie in der Nationalmannschaft auch.
Richtig. Genau. Und Xander Kaczynski, der Kanadier, ist jetzt der erste etatmäßige Diagonalangreifer.
Und das ist die eigentliche Überraschung, oder? Also, weil ich hatte, ich bin ja nicht so oft beim Volleyball wie ihr, aber da hatte ich eigentlich immer gedacht, der ist als Blocker, als Mittelblocker eingekauft worden.
So und ist er eigentlich auch. Und es war ja damals so, dass Dalton Solbrick relativ kurzfristig sagen musste, aufgrund der Verletzungen, ich kann nicht mehr. Und man brauchte dann dringend noch einen Ersatz, kurz vor der Saison. Den hat man dann mit Xander Kaczynski gefunden. Er hat den Part auch gut gespielt. Und irgendwo war aber trotzdem mit Lukas Maase, der hat auch sehr, sehr gute Spiele gehabt, aber er hatte auch eine ziemliche Streuung drin. Und
da habe ich das Gefühl, der wurde immer, da ging die Erfolgskurve so ein bisschen runter. Ne? Also er hat die ersten Spiele auch sehr gut gemacht und wurde aber immer uneffektiver und wirkte auch nicht mehr so zufrieden.
Wirkte nicht mehr so ganz sicher und wie auch immer. Dann kam wieder ein gutes Spiel und ähnliches. Und im Spiel in Friedrichshafen vor einigen Wochen hat Stefan Hübner dann umgestellt, hat ihn definitiv in die Mitte gezogen. Und
damit haben sie ja Friedrichshafen
überrascht.
Damit hat er, glaube ich, niemand gedacht. Und Kaczynski
macht das auf der Diagonalposition wahnsinnig gut. Der hat gegen Düren 22 Punkte gemacht. Der ist förmlich explodiert auf dem Feld. Also der nach jedem Punkt, der ist eigentlich, ich hatte justamente 3 Tage vorher mit ihm sprechen können für ein größeres Porträt. Der ist im Gespräch. Privat total ruhiger, sachlicher Typ, ganz
gar nicht freundlich, so extrovertiert,
überhaupt nicht extrovertiert.
Auf dem Parkett.
Und auf der Platte, wenn er Punkte macht,
Wahnsinn.
Bricht alles aus dem heraus, also wie ein Vulkan. Und damit reißt er die Mannschaft eben auch mit. Und Lukas hat im Mittelblock auch sehr stark gespielt an dem Tag.
Ja.
Hat sich da sehr gut verstanden mit Jordan Schnitzer. Also das macht die Mannschaft jetzt nochmal zusätzlich stärker.
Zumal sonst ja immer sehr viel von Iwert abhing, ne? Also dem Außenangreifer, der ja sonst immer die Punkte, die meisten Punkte eigentlich in fast jedem Spiel gemacht hat.
Und man dachte immer nur,
ist Iwert stark, ist die SVG stark. Aber das, wenn da jetzt ein anderer Faktor noch mit reinkommt,
das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn genau die beiden Außenangreifer haben, Jordan Iwert und Colton Cowell, waren an dem Tag, sagen wir mal, eher durchschnittlich unterwegs. Mhm. Und das ließ sich aber mit Zerfuhrung kompensieren durch die wahnsinnige Blockarbeit,
ja,
durch Xander Kaczynski im Diagonalangriff und durch einen wirklich wie verrückt hechtenden Libero Gage Worsley,
ja,
der, ich weiß nicht, wie oft der auf dem Boden lag, aber den Ball gerade noch so
und das ist in den letzten Spielen und letzten Wochen, ja, schon immer, ja, wieder
der
zu sehen. Als einziger in Berlin, fand ich, bei der 0-3-Niederlage, die ich gesehen habe, der ist nach jedem Ball gehechtet. Der hat, ja, auch, als es schlecht lief, immer noch versucht, die Bälle vom Boden zu kratzen und, ja, immer sehr erfolgreich. Also, ja, das ist auch ein
Erfolgsgeheimnis. Das hat auch Düren dann wirklich den letzten Zahn gezogen.
Ja.
Und plus diese Wahnsinnsatmosphäre, man kann es nicht nochmal genug erwähnen, diese Wahnsinnsatmosphäre, die dort wirklich, die Fans haben das in einen, ja, man sagt das so, ne, blöder Satz, aber es stimmt, in der Tollhaus verwandelt, es war so laut und aber stimmungsvoll, war wirklich ein sehr, sehr denkwürdiger Abend für die SVG Lüneburg.
Gut, aber es darf nicht der letzte gewesen sein.
Ne, es wird auch nicht der letzte gewesen sein. Es geht jetzt weiter mit den Playoffs. Das Viertelfinale steht an. Sie sind nun als Tabellenzweiter der Zwischenrunde weitergekommen. Das hat den Vorteil, dass sie Herrsching und Gießen aus dem Weg gehen im Viertelfinale.
Das sind die aus dem unteren. Vielleicht erklärst du das noch mal einmal kurz für die Hörer, die dann nicht so im Bilde sind,
wie
das
weitergeht. Es geht jetzt so weiter, dass quasi die untere Gruppe, da fällt VCO Berlin raus. Die spielten ja eh außer Konkurrenz. Die werden aber auch definitiv nicht in die Playoffs gehen. Das ist ja
dieses VCO, das ist das Volleyball-Internat. Ne? Das ist keine sportliche
Volleyball-Club Olympia, ja, Berlin. Das ist ein Volleyball-Internat, in dem junge Spieler eben, junge deutsche Spieler in der Regel ausgebildet werden sollen.
Ja.
Und die spielen alle zwei Jahre. Die spielen einmal zweite Liga, einmal erste Liga, immer im Wechsel, je nach Jahrgang. Und spielen aber dann in der Bundesliga quasi außer Konkurrenz.
Okay. Ja.
Die sind jetzt dann auch raus. Das heißt, Berlin ist Erster, spielt gegen das Schlusslicht der unteren Gruppe, das ist Haching. Mhm. Dann der Zweite spielt dann gegen den Vorletzten.
Das ist jetzt Lüneburg.
Das ist in dem Fall Königs Wusterhausen, Bestensee.
Okay.
Das
die
ist der
eine
Gegner.
Schlechte Saison eher spielen, ne? In den letzten Jahren waren sie immer so die Nummer 5, 6 vielleicht.
Genau.
Aber die
sind keine gute Serie. Eher schlechter spielen.
Ja.
Und Friedrichshafen hat es dann doch noch auf Rang 3 geschafft durch einen 3-1-Sieg gegen Berlin im letzten Spiel am Sonntag.
Wie wichtig, dass die SVG gewonnen hat, ne?
Das
zeigt sich nochmal doppelt
im Nachhinein. Also Berlin geht damit, oder Friedrichshafen und Berlin gehen sich damit, wenn alles normal läuft, im Halbfinale aus dem Weg. Und
sag nochmal den letzten Viertelfinalisten, der noch
Friedrichshafen spielt gegen Gießen und Düren als dann jetzt Tabellenvierter der oberen Runde spielt gegen Herrsching.
Ach so, weil Herrsching hat sich noch vor
Gießen geschoben durch einen 3-0-Sieg im letzten Spiel.
Ja, gegen wir hatten Gießen. Ja eigentlich immer, oder so die meisten Experten hatten gesagt, die Nummer 5 ist Gießen und gegen die willst du nicht spielen.
Genau.
Okay. Ja.
Und jetzt ist die Nummer 5 sozusagen Herrsching.
Okay.
Und damit wird es dann Düren zu tun bekommen. Die SVG spielt jetzt am kommenden Samstag, kommen wir später noch drauf zu sprechen, und hat das erste Heimspiel. Es geht im Viertelfinale Best of Three, um darum also zwei Spiele zu gewinnen. Und es ist also alles andere als ein 2-0 in der Summe für die SVG wäre eine Überraschung in der Form, in der sich die Mannschaft befindet. Natürlich sieht das Trainer Stefan Hübner ein bisschen anders.
Der sagt, ja, aber das muss man ja auch sagen. Das
Potenzial
ist doch ganz klar.
Und wenn die alle zusammenkommen, die Potenziale und so weiter.
Das hätte er auch für den Sonntag gesagt. Übrigens,
wenn das dann, muss der Trainer aber auch sagen. Er wäre ein leichtsinniger, vielleicht auch schlechter Trainer, wenn er das anders sagen würde.
Ja, natürlich.
Es war übrigens eine ganz spannende Situation, als in der improvisierten Pressekonferenz im VIP-Raum der SVG Lüneburg höflicher Applaus aufbrandete als Bernd Schlesinger, der übrigens seinen Vertrag auch verlängert hat, der Co-Trainer.
Ach so, ja, der Hübner hat ja jetzt für 5 Jahre.
Genau, Bernd Schlesinger hat auch verlängert um 2 Jahre. Also sind halt ganz so lange.
Das heißt, das Top-Duo der Liga bleibt
absolut
zusammen.
Absolut, das Top-Duo der Liga.
Großartig für die SVG.
Wahnsinn, da sind wirklich, das sind sehr, sehr gute Aussichten. Der hat nochmal so ein bisschen aufgezählt, was die SVG bisher erreicht hat in dieser Saison. Und da gab es dann so höflichen Applaus, so ja.
Nach dem Türenspiel, meinst du jetzt?
Nach dem Türenspiel, genau. Okay, ja. Und da kam dann tatsächlich was von Stefan Hübner, was ich von ihm noch nie gehört habe, weil es ist überhaupt nicht seine Art. Er ist ruhiger, sachlicher, er ist auch kein, er mag auch keine Effekthascherei oder ähnliches, sondern, aber dann sagt er immer das Mikro und sagt, hey, Leute, das ist mir hier zu verhalten. Hallo, wir sind Dritter nach der Vorrunde, wir sind Zweiter in dieser Zwischenrunde mit den Top-Mannschaften in Deutschland. Wir haben jetzt die Chance, ins Halbfinale zu kommen. Ey, merkt ihr noch, wo wir herkommen?
Ja.
Und dann hatte er natürlich das Publikum auf seiner Seite, okay. Und dann ging es dann auch weiter.
Ja, aber das liegt natürlich daran, dass fast schon es nicht selbstverständlich ist, aber dadurch, dass die SVG eine so gute Saison spielt, ist dieser zweite Platz
wird schon als
was Normales angesehen.
Genau,
und das ist natürlich, das spricht sportlich für die Mannschaft, aber man muss natürlich immer gucken, wo die SVG herkommt. Und ja, aber das ist cool. Also ich finde das schön, dass da auch so eine Atmosphäre oder so viel Stimmung in der Halle ist. Das ist ja, die Arena ist ausverkauft und wie viel Kritik gab es beim Bau der Arena und braucht Lüneburg sowas. Jetzt kommen zu den Volleyballern über 3000 Zuschauer, großartig.
Ja, also, das ist wirklich, das ist der Hammer, das kann man nicht anders sagen.
Und ja.
Ich habe jetzt hier nochmal zwei O-Töne von Jordan Schnitzer und von Gage Worsley mitgebracht. Man versteht sie kaum. Es ist unmittelbar nach dem Spiel, aber es zeigt so ein bisschen akustisch auch, was da los war. Und das hören wir uns jetzt einfach mal kurz an. Wir können dann hinterher immer noch was dazu sagen.
Jordan Schnitzer, great win, 3 points against Düren. First set was a loss, then you came back. And such an atmosphere here, what do you say?
Man, it was crazy. I mean, at the beginning of the year, we said, if you'd give us a chance to finish second in the league by playing Düren at home, we'll for sure take it. So, I mean, fans were awesome tonight. And yeah, good that we rallied after that first set loss.
It gives another push for self-confidence, isn't it?
Absolutely, yeah. Big confidence boost for sure.
Thank you very much.
Welcome.
Ja, das war Jordan Schnitzer, der Mittelblocker, der also nochmal das Publikum lobte.
Ja, man hört das ja auch im Hintergrund.
Riesenapplaus
und Gesänge und
cool. Ja, der halt eben auch sagte, wenn wir uns vorher einer gesagt hätte, dass wir hier die Chance haben, Düren zu schlagen und dann als Zweiter die vor den Playoffs oder in die Playoffs zu gehen, das hätten wir alle sofort unterschrieben. Und das ist einfach, er sagt, das ist einfach super, was jetzt kommt und das ist natürlich auch fürs Selbstvertrauen eine Riesennummer ist. Und so ähnlich hat sich Libero Gage Worsley geäußert und ich finde, wenn man genau hinter dem hört man richtig an, wie absolut fertig der war. Der kam, ich hatte ihm kurz ein Handzeichen gegeben, er kam dann zu mir und er nahm mich erstmal so quasi in den Arm. Ich glaube, er wollte sich ein bisschen abstützen. Einfach so.
Oh, dann nimmt man dich mal in den Arm. Sorry. Ja, das ist doch was Positives.
Ja, das ist doch was Schönes. Ja,
genau.
Nicht immer nur deine Frau, sondern eben auch mal der Gage-Worsley, der dich in den Arm nimmt.
Vielleicht hat er auch einfach nur gesehen, er ist ein kräftiger Mensch, der fällt nicht gleich um. Aber gut, hört euch das mal an, das geht in die gleiche Richtung.
Gage Worsley, what do you say? Straight win, 3 points, Düren, second place, and now playoff. And this atmosphere here, what do you say?
Pretty fired up, pretty tired at the moment. Right now, I'm just happy, man. Like, if I'm being honest, if we didn't pull through, this would have been a crappy, crappy night. And we was like, oh, our fans are the best. I love our fans so much. I mean, the boys are firing. Joe got us firing from the get-go. May not have been our most perfect game. We got it done. Shout out to our coach, everyone, our fans. We did it for them. We love them.
And another push from self-confidence to the next matches, isn't it?
Yeah, it's all about sustainability. It's all about sustaining this. So now we go into playoffs. Stay fired. There's a term. Stay ready to get ready. And we'd be staying ready from now on.
Thank you very much.
Ready from now on.
Er hat gesagt, der natürlich auch die Fans liebt. Und man hat es im Hintergrund auch nochmal gehört, wie die abgefeiert haben.
Man. Das sehen wir gern.
Pretty tired. Er kann kaum noch sprechen.
Ja.
Und sagte halt, jetzt, wir sind on fire und wir bleiben on fire. Wir sind einfach bereit jetzt für das, was kommt. Und da spricht aber auch unglaubliches Selbstvertrauen.
Mhm.
Und ja, also wie gesagt, für mich ganz klar, das Viertelfinale darf keine allzu große Hürde sein bei dem, was die SVG bisher gezeigt hat. Dann sollte sich Friedrichshafen gegen Gießen durchsetzen, was ich noch nicht so ganz als hundertprozentig erachten würde, aber sind natürlich noch Favorit.
Ja.
Dann gäbe es eben doch das Halbfinale gegen Friedrichshafen. Und Friedrichshafen ist ähnlich wie Berlin eine Mannschaft, die sich auf dem Punkt, wenn sie müssen, wieder richtig zusammenreißen können. Die haben auch schon richtig, die haben schon richtig schlechte Spiele abgeliefert in dieser Saison, hatten keine gute Zwischenrunde. Ja. Aber ich glaube, in den Playoffs ist das natürlich eine unglaublich gefährliche Mannschaft, weil die können dann wieder
los. Und sie sind kein Lieblingsgegner von SVG,
Nein.
ne?
Weil Nein.
sie auch sehr stark im Block sind.
Richtig.
Und sie spielen auch so ein, die SVG spielt auch so ein ähnliches, auch sehr stark im Block, ein ähnliches Spiel. Und da haben sie in der Vergangenheit nicht immer gut aufgeregt.
Aber warum nicht in diesem Jahr? Ja, Friedrichshafen hat ein sehr... ist eine sehr, sehr routinierte Mannschaft auch, die solche Situationen, Playoffs oder auch fünftes Spiel, Crunch-Time etc., nicht zuletzt durch Champions League-Teilnahme und so weiter schon zigtausendmal durchdekliniert haben. Aber, wie du schon sagst, irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen. Und
im Sport ist alles möglich. Und das ist ja das Schöne im Sport, dass man nicht vorher weiß, wie es ausgeht. Und
wir drücken die Daumen weiter und sagen
SVG Lüneburg.
Hätten wir das auch geklärt. Ja, Tage der Entscheidung. Eine Entscheidung, über die wir hier in der Vergangenheit häufiger mal gesprochen haben, ist gefallen. Das kann man, glaube ich, de facto so sagen. Und dabei geht es um Handball. Das wäre dann unser nächster Themenblock. Der HV Lüneburg, die Männer, werden in diesem Jahr nicht aufsteigen. Es gab schon vor dem Spitzenspiel eine knappe Niederlage in Friedenbeck, aber dann im Topspiel gegen Achim Baden 2 auch nochmal eine Niederlage 29-32.
31. Oder?
Ich meine 3. Aber wir gucken das nochmal nach.
Also 29-32.
Ah, okay.
Ich dachte 28-31. Aber es war mit 3 definitiv. Ja. Mann, sind wir schlecht vorbereitet. Ne? Also das ist wirklich.
Aber Uli, du warst doch bei dem Spiel.
Bildungspodcast. Das ist richtig. Ja, deswegen müsste ich es eigentlich wissen, wie das Spiel ausgegangen ist.
Du warst doch bei dem Spiel. Du kannst uns ja nochmal einfach ein bisschen erklären, was fehlt dem HVL vielleicht noch, um den ganz großen Wurf zu schaffen. Ach,
du hast natürlich wieder recht gehabt. Ich habe parallel mal nachgeguckt. Es ist natürlich 29-32 ausgegangen. Sobi hat natürlich wieder mal recht gehabt. Er war nicht bei dem Spiel. Ich war es. Ich hätte es besser wissen müssen. Aber gut, es gibt Experten und es gibt mich. Ich bin bei dem Spiel dabei gewesen. Das ist richtig. Schade. Also es war ein Spiel, was lange auf Augenhöhe war und was der HVL auch hätte gewinnen können. Aber es hat sich gezeigt, dass sie noch nicht so meisterlich sind, wie es Achim Baden ist. Achim Baden hat eine sehr starke Abwehr gehabt, eine sehr körperlich robuste Abwehr, wie es in der Verbandsliga Normalität ist. Und da haben diese quirligen, guten Rückraumspieler des HVL, Lukas Bilante, Luis Mahnke, auch Jonas Westphal, ihre Schwierigkeiten mitgehabt, durch diesen Block zu kommen. Dieses, ne, wir täuschen mal links an, gehen rechts vorbei, 1-1 oder 1-gegen-1 Situation. Damit sind
also eine 6-0 oder 5-1.
Ja, die haben 6-0 oder 5-1.
Ist genau, gefährlich.
Die hatten einen vorgezogenen manchmal mit Erik Schmidt, der sehr stark war. Teilweise haben sie die in Arm genommen, flapsig gesagt. Naja, und dann hochgehoben. Und dann sind sie nicht weiter gekommen. Also es ist einfach, sie sind abgeprallt gegen die Achimer Abwehrwand und der HVL hat in diesem Jahr in dem Kader zu wenig Rückraumspieler, die hochsteigen können und da mal rüber hätten werfen können. Christian Lichtenstein, der leider verletzt ist, auch in dem Spiel ein junger Spieler, der hätte das machen können, der kann gut hochsteigen. Carsten Bayer kann es auch. Der hat in dem Spiel auch die meisten Tore aus dem Rückraum geworfen, hat aber auch eine hohe Quote von verworfenen Bällen, weil er meistens nur einmal pro Woche trainiert, weil er die Abläufe nicht so perfekt kann. Und um so einen Gegner zu schlagen, muss es perfekt laufen bei den HVL-Männern.
Das heißt also,
und
einer wie Colin Dorker fehlte dann in dem Spiel.
Ja, zum Beispiel Colin Dorker hätte da, mit Colin Dorker, mit Donner Dorker, hätten sie das Spiel gewonnen, bin mir ganz sicher. Also das glaube ich. Sie sind auf einem guten Weg, aber sie müssen auch endlich mal aufsteigen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Sie werden es in diesem Jahr wieder nicht schaffen. Das war auch nicht im Vorfeld gewollt. Das haben wir ja oft gehört von den Verantwortlichen. Das müssen wir auch gar nicht nochmal neu zum Thema machen. Aber zur übernächsten Saison wird es eine Ligenreform geben.
Das heißt, könntest du uns mal genauer erklären. Das ist interessant.
Ja, das will ich jetzt gar nicht groß anreißen, aber vielleicht einmal kurz zu wissen, es wird eine Liga jeweils bei den Männern und Frauen neu mit eingebaut. Bei den Männern ist es dann so, dass es eine Regionalliga geben wird, also oberhalb der Oberliga. Im Moment ist es ja so aufgeteilt, erste, zweite, dritte Liga, das ist der Profibereich, dann kommt die Oberliga, dann die Verbandsliga und dann die Landesliga, wo und der HVL ja nun drin ist. Es wird eine Regionalliga geben, das heißt, aus den beiden Oberligen, die es im Moment noch gibt, werden die 6 besten Mannschaften plus die Absteiger aus der dritten Liga eine Liga bilden. Es wird nur noch eine Oberliga geben und eine Verbandsliga. Die Top-Verbandsliga-Teams gehen dann wieder mit in die Oberliga. Also das verzahnt sich dann so. Und die Landesligen, und das ist das Spannende und vor allem für den HVL interessant, werden zurück in die Regionen gehen. Das heißt, du hast quasi eine Regionsoberliga, die dann Landesliga heißt. Die interessiert natürlich dann keinen Menschen mehr. Und der HVL muss eigentlich dann in der nächsten Saison aufsteigen, damit sie wenigstens in der Verbandsliga sind. Ja. Und wenn eine Liga dazwischen ist, ist eben die Wichtigkeit für eine Mannschaft wie dem HVL, dass die auch adäquat in einer guten Liga spielen, dass sie dann mindestens Verbandsliga sind. Sonst ist es nur noch Gegurke.
Ja.
Und
das erhöht den Druck
natürlich. Das erhöht den Druck, genau. Weil wenn du jetzt aufgestiegen wärst, wie Achim Baden, musst du dann unter die ersten, weiß ich nicht, 6 oder 8, das ist dann in der Verbandsliga kommen, um dann wieder in die Liga höher zu kommen. Dann kommst du wieder in die Oberliga. Also so schnell kannst du eigentlich gar nicht aufsteigen. Und man weiß im Sport, Aufstiege sind immer schwierig. Und
Aufstiege sind sehr viel schwieriger als das,
ne? Ja, abschaffen. Genau. Trotzdem spielen sie eine super Saison, das müssen wir vielleicht auch mal sagen.
Absolut, absolut, keine Frage.
Aber für die Spitze und für die Verbandsliga ist der Kader noch nicht perfekt genug. Das muss man einfach so hart sagen, aber es ist leider so.
Aber es gibt positive Nachrichten auch aus der Landesliga.
Ja, in der Landesliga der Frauen, da muss ich fast mich so ein bisschen hüstel. Da hatte ich ja schon im Dezember mal gesagt. Da hattest du im Dezember
eigentlich hier schon
den
Abgesang gestartet. Den,
Abgesang auf die SG Adendorf-Scharnebeck in der Landesliga der Frauen, die damals Tabellenschlusslicht waren und ein einziges Spiel gewonnen hatten, nämlich am ersten Spieltag. Und seitdem hatten sie keins mehr gewonnen. Und da hatte ich eigentlich schon gesagt, na ja, die steigen eher ab und die können damit aber umgehen, weil das wissen sie, sie sind Letzter und sie sind abgeschlagen. Und da hat mir die Trainerin Kati Schrödke immer schon gesagt, Uli, warte mal ab. Also ich sehe uns noch nicht abgestiegen. Also das ist zu früh. Ja, dein Abgesang ist zu früh. Also das, ich sehe uns noch nicht. Und ja, was soll ich sagen? 6. Sieg in Folge an diesem Wochenende. 26-22 gegen Oldau, Uwe Gönne. Und ja, die Mannschaft will nicht absteigen. Und die Mannschaft hat eine Trainerin.
Ganz offensichtlich.
Hat eine Trainerin, die auch deutlich mehr Ahnung hat als ich vom Handball. Das ist ja auch gut so, dass sie dann eben Trainerin ist. Und
mich, aber, vielleicht bin ich da ganz kurz mal... Die, und das finde ich sehr sympathisch und auch sehr einfach menschlich, die deinen Abgesang, den ich übel genommen hat, sondern
nein,
die,
das hat
da,
nicht.
Ja, aber da, da hätten wir ganz andere, da gibt es auch ganz andere Reaktionen. Ganz andere,
ne? Ja, klar.
Also das finde ich, das finde ich ja toll.
Presse-Bashing ist ja oft Volkssport und das ist bei Kati nicht. Und da ich ja auch so ein gutes Verhältnis zu Kati habe, dann habe ich sie natürlich auch mal gefragt, also jetzt nur im sportjournalistischen Sinne
mit Verhältnis. Danke für die
Aufklärung, dass da irgendwas jetzt kommt. Sie ist glücklich verheiratet, ich bin es auch. Und das wollen wir auch in Zukunft. Und ja, Kati hat mir trotzdem einmal erklärt, was denn die Erfolgsgründe sind für diese 6 Siege in Folge, warum Atscha so stark ist. Und das hören wir uns mal an.
Spaß, Wille, Glauben an sich selbst und einfach niemals aufgeben. So ist es jetzt dazu gekommen, dass die Mannschaft sich komplett gefunden hat, was gerade das Abwehrspiel angeht und im Angriff sich die Würfe genommen werden, eben mit dem Verständnis, Selbstverständnis, dass die auch getroffen werden. Es wird nicht mehr mit Angst gespielt, es wird nicht mehr hektisch gespielt, sondern sie spielen ihre Chancen ruhig aus.
Ja, seit Mitte Februar hat Acar nicht mehr verloren. Seit diesem Wochenende sind sie auf Platz 8. Erstmals seit Herbst letzten Jahres haben sie die Abstiegsplätze oder die
Relegation.
Na, das wird schwierig. Es ist noch nicht ganz so wie beim FC St. Pauli, meinem Lieblingsfußballverein, wo wir ja 8 Siege in Folge mittlerweile haben.
Ja.
Und ich ja in Sandhausen übrigens bei dem 5:0 jetzt auch vor Ort war. Das nur mal so als kleiner Einschub.
Ja,
aber
man hat es auf Instagram gesehen. Ja. Ich habe mich sehr gefreut.
Ja. Acha und der FC St. Pauli gehen diese Siegesserien zusammen an. Und ja, ich glaube, aufsteigen kann sie nicht mehr. Aber es sind auch nur noch 4 Spiele. Also die haben jetzt auch eine Pause bis Ostern. Dann die Frauen und spielen aber dann noch gegen die beiden Mannschaften direkt dahinter. Also Winsen und Garstenzelle, das sind noch die Mannschaften, die ihre Gegner sind. HG Winsen mit Sascha Sondermann, den wir ja auch kennen, der bei uns hier auch im Bereich in Emsen lange gespielt hat und auch ein guter Trainer ist. Die ja, das könnte auf jeden Fall spannend bis zum Ende bleiben, sondern beziehungsweise es wird spannend bis zum Ende bleiben, weil von diesen anderen beiden Spielen, die sie noch haben, da spielen sie gegen den ersten Euten, der bislang einen einzigen Punkt nur abgegeben hat, und den zweiten Eindorf, auch eine sehr starke Mannschaft mit den Fröhlich-Schwestern. Ja, da wird es eher schwierig, aber Acar traut man, mittlerweile traue ich denen alles zu. Also das ist einfach, die Mannschaft hat Verletzungssorgen in der Hinrunde gehabt, das muss man sagen. Die sind jetzt nicht mehr da, sind wichtige Spieler zurückgekommen, unter anderem die Torhüterin, und über die spricht Kati jetzt nochmal.
Mit einer der besten Torhüterinnen der Liga ist es natürlich dann auch einfacher, weil die Mannschaft einfach weiß, dass sie sich eventuell mal einen Fehler erlauben können, weil Jolien doch öfters die 100-prozentigen wegnimmt, und dadurch ist natürlich das Selbstvertrauen gewachsen, und mit jedem Sieg wächst das Selbstvertrauen mehr und der Spaß damit auch, denn jeder weiß, wenn man gewinnt, macht Handballspielen am meisten Spaß.
Ja, Jolien Stark, die Torhüterin, ehemals Jolien Reuter, die ja schon beim HVL stark in der Oberliga im Tor war und eine großartige Torhüterin, die ist jetzt zurück und in diesem Jahr, und das weiß man nicht, beim Handball kann sowas den Unterschied ausmachen. Ne? Wir wissen hier, Landin bei Kiel im Tor, wenn es da nicht gut läuft, kannst du trotzdem das Spiel noch gewinnen.
50%.
Oder, ja, Wolf in der Nationalmannschaft, ne? Das ist von der Bundesliga, kannst du da runtergehen bis in die erste Regionsklasse, und Torhüter sind mitentscheidend. Und aber auch nicht nur. Also Sina Walter, die Kreisläuferin, war genauso lange verletzt, ist jetzt wieder da und macht das im Kreis, am Kreis mit Stine Ehlbeck zusammen super im Moment. Sie haben danach eine Spielerin neu dazugekommen, Rebecca Sube. Seit 4 Wochen ist sie dabei. Da hat sie der erste Pflichtspiel gemacht. Das ist so eine Allzweckwaffe, die man überall einsetzen kann. Das ist super. Sie haben einen starken Rückraum mit Susanna Reinhardt und Nina Riemann, Nadine Schulze, die im Moment aufdreht, wie eine wahnsinnige Frauke Basedow, Inken Lachmöller, eine super 7-Meter-Werferin. Und dann haben sie die beiden treffsicheren Außen, Friederike Jürs und Jenny Bartz. Das ist einfach, das ist eine Truppe, bei der es im Moment stimmt, die Erfolg haben. Und Erfolg macht Spaß, wie Kati es eben gesagt hat. Und ja, der Spaß ist im Moment da, und deswegen glaube ich ganz sicher, dass sie in der Liga bleiben, was ich ja immer wollte, und das wirst du immer vielleicht auch verurteilen.
Das,
ja,
das war jetzt der schöne Gegengesang auf den Abgesang von vor einigen Monaten. Ja, sehr gut. Sehr schön. Ja, bislang hört sich das ja fast alles sehr, sehr positiv an, was wir hier zu besprechen hatten. Ja,
das ist doch auch schön. Man spricht lieber
genau,
über die positiven Dinge
unserem also Podcast. Diesmal mit Tage der Entscheidung. Wir kommen jetzt noch zum Fußball. Den Fußball haben wir nur deshalb ans Ende gesetzt, weil der Fußball noch ein wenig länger gespielt wird in dieser Saison als die Sportarten, die wir eben behandelt haben. Aber man kann es natürlich auch sinnbildlich sehen. Wir kommen zum LSK, Fußball-Oberliga. Die Frage ist, wie lange noch?
Ja, leider muss man das so sagen. Ne?
Gerade eine krachende 1:6 Niederlage. Nicht gegen eine Spitzenmannschaft, sondern gegen einen Mitkonkurrenten, nämlich bei Arminia Hannover. Ja, 1:6, da hat man eigentlich keine Argumente mehr, die einem, wie soll ich sagen, irgendwie Zuversicht ausstrahlen lassen, dass es doch noch klappen könnte. Auch Gregor Trobitsch, der Trainer des LSK, wirkte schon sehr traurig, sehr jetzt nicht böse oder zornig, sondern schon so ein bisschen schon traurig einfach über dieses Ergebnis. Natürlich gibt die Mannschaft nicht auf, ist es ganz klar. Aber ich weiß nicht, wie du es siehst, Uli, im Moment. Nach so einem 1-6 gegen einen Mitkonkurrenten, da fehlt dann schon so ein bisschen die Fantasie und Kreativität, sich auszumalen, wie es noch klappen soll.
Zumal das die zweite Niederlage in Folge gegen einen direkten Konkurrenten ist. Sie haben auch in Celle davor mit 3-1 verloren und
2-1.
Mit 2-1, okay. Bei den Ergebnissen glaube ich dir definitiv, du bist da sicherer, Zahlen und ich, ja. Also sie haben auf jeden Fall verloren mit 2-1, wobei das noch sehr viel knapper war, glaube ich, ne, in der Erinnerung.
Definitiv,
weil, da waren sie 6-1, noch dicht am Punkt, da waren sie eigentlich teilweise sogar die bessere Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit. Aber das ist eben ein Problem. Der LSK ist nicht gefestigt als Mannschaft. Sie sind ja nach der Winterpause mit 2-1-0 Siegen gut gestartet, die sie beide auch natürlich zu Hause hatten. Dann haben sie das Pech gehabt, dass die Spiele, die in Neze hätten stattfinden sollen, ausgefallen sind. Dadurch sind sie auch ein bisschen aus dem Rhythmus gekommen, hatten dann diese direkten Duelle auswärts. Das haben sie in Gifhorn noch gut gemacht, da haben sie knapp gewonnen. Aber jetzt eben in Celle verloren und jetzt bei Arminia Hannover verloren mit 6-1. Und das ist natürlich, ich will nicht sagen, dass das schon so ein Nackenschlag gewesen ist, aber oder so ein Todesstoß vielleicht, das ist ein bisschen besser. Aber da muss schon alles jetzt optimal laufen, dass es überhaupt passiert. Ja. Und sie haben einfach immer, sie sind zu abhängig von erfahrenen, guten Leuten. Du hattest einen im Podcast mit Tomek Power, der war am Wochenende nicht dabei. Kunze war nicht dabei, weil er gesperrt war und früh musste Stefan Wolk raus. Es ist einfach so, ohne die alten erfahrenen Regionalliga-Recken kommt der LSK nicht klar. Und das, glaube ich, wird ihnen auf Dauer zum Verhängnis werden. Sie haben unzählige Neuzugänge gehabt. Ich habe sie mir hier alle mal aufgeschrieben. Wir müssen die alle gar nicht nennen, weil das würde den Rahmen sprengen, glaube ich. Das muss man, im Nachhinein wird man sagen, wenn sie abgestiegen sind, sie haben es nicht geschafft, einen vernünftigen Neuaufbau nach dem Abstieg aus der Regionalliga hinzubekommen und deswegen sind sie doch
durchgerutscht. Das ist das, was man im Moment, oder worauf es im Moment scheinbar hinausläuft. Denn es sind jetzt zum Beispiel zwei Neuzugänge dabei, Warren Al-Mansouri und auch Sava Osse, die das bisher gut machen, der Mannschaft durchaus auch schon helfen konnten. Aber es sind eben auch nicht die beiden, die dich komplett daraus ziehen aus dem Schlamassel. Nein. Das wäre auch zu viel verlangt. Das ist sicherlich, wenn sie beim LSK bleiben, Leute, die den LSK in Zukunft wieder besser aufstellen können. Aber sie sind auch nicht, können auch noch gar nicht diejenigen sein, die diese wirklich verfahrene Situation retten.
Das sind eigentlich Spieler, die du holst für das nächste Jahr.
Genau.
Die sich ein bisschen eingewöhnen können. Und es gab keine Eingewöhnung.
Es gab keine
Eingewöhnung. Du hattest 6, 7 Topspieler mit Pegelow, Meier, Gaffer, Otte, Ergi. Da kann man jeden nehmen. Du hast Top-Leute verloren und du hast es nicht geschafft, so auch nur ansatzweise adäquaten Ersatz zu finden.
Ja.
Und die Torwartposition, wie ich das am Ticker in Sandhausen, als ich im Stadion war, gesehen habe, habe ich immer nur gelesen, Torwartfehler 1-3, Torwartfehler 1-4. Auch da haben sie keinen Ersatz für Biljakow gefunden, der Klasse entspricht, die man braucht, um eine sichere Oberliga zu spielen. Und das ist traurig. Wir werden sicherlich hier auf den LSK noch später nochmal eingehen. Deswegen denke ich, sollten wir es belassen. Der Lüneburger Fußball hat im Moment ein Problem. Auch die Landesligisten sind nicht optimal aufgestellt, kämpfen alle gegen den Abstieg. Davon profitieren unsere Hallensportler, das muss man sagen.
Ja. Ne?
Also Volleyball ist ausverkauft, Eishockey ist ausverkauft. Beim Handball, bei dem Männerspiel waren sehr, sehr, sehr viele Leute. Das ist einfach das Problem besteht, dass der Spitzenfußball im Moment nicht super, nicht so stark ist. Also es gibt natürlich positive Beispiele, Wendisch Evern in der Bezirksliga oder Heidetal in der Kreisliga. Aber wir sprechen hier von Spitzensport und da ist der Lüneburger Fußball schlecht aufgestellt. Und da sage ich weiterhin, und dazu stehe ich, es muss ein Jugendförderverein kommen, sonst sieht die Zukunft den Lüneburger Fußball düster aus. Und da hört man ja schon, dass das auch im Entstehen ist,
Das, es gibt offenbar doch Signale.
Es gibt doch Signale. Sie müssen erstmal alle am Boden liegen und es muss ihnen schlecht gehen, bis es dann soweit kommt. Und das werden wir mal später nochmal zum Thema machen. Das soll jetzt für den Fußball reichen. Das Frühjahr ist noch lang. Bis Mitte Mai wird gespielt. Wir werden in den nächsten so Podcast-Folgen auf den Fußball noch weiter eingehen. Apropos Fußball, Sobi. Es gibt ja immer mal wieder auch ein überregionales Thema, was wir gerne unter die Lupe nehmen, sage ich mal. Oder auch ganz klar, wir haben klare Kante, klare Meinung. Deswegen, du bist jetzt gefragt, du möchtest gerne einen Kommentar abgeben zum Thema FIFA, wie ich hörte. Kann das sein?
Die FIFA, ja, mein Lieblingsthema, das weißt du doch, Uli.
Ja, genau.
Die FIFA,
bin ich nicht überrascht.
Ja, wir hatten ja unlängst den FIFA-Kongress, keine Ahnung, wie sich der nun ganz genau schimpfte, auf jeden Fall. Gianni Infantino, der FIFA-Präsident, ist wiedergewählt worden, und zwar in Kigali, Ruanda, per Akklamation. Das heißt, das Stimmvieh durfte sich aufstellen, bitte aber auch erheben und dann freundlich klatschen. Und das wurde dann als, weil es keinen Gegenkandidaten gab, als Zustimmung gewährte, zustimmendes Klatschen, Akklamation. So, da sage ich mal herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite, in Klammern nicht, denn der Deutsche Fußballbund hat sich da mal ganz klar positioniert, wurde auch Zeit, und hat ihm die Gefolgschaft verweigert, dem guten Gianni Infantino. Das ist dem vollkommen egal. Das liegt auch an dieser, wie ich finde, verrückten Wahlprozedere, dass jede einzelne Landesnationalverband eine Stimme hat, egal ob es eben, ich sag jetzt mal, ein ganz kleiner Landesverband ist, eines ganz kleinen Staates oder Deutschland mit 7 Millionen Fußballern, das ist da völlig egal, das ist eine Stimme und das sichert ja auch die Macht von Gianni Infantino. Aber ich wollte auf ein anderes Thema hinaus. Der gute Gianni Infantino hat ja dann auch eine Rede gehalten danach und hat dazu Folgendes dann gesagt, Zitat: Alle, die mich lieben, alle, die mich hassen, ich weiß, es gibt da ein paar, ich liebe euch alle. So, also nun könnte man mal was sagen, also erstmal, da wird mir schon mal schlecht.
Ja,
mir dieses ich liebe euch alle, also das klingt fast so ein bisschen wie Jesus liebt euch alle. Ja, genau. Also der Mann hat einfach irgendwie Allmachtsfantasien. Ja. Das ist mal das eine. Aber was mich, und das habe ich sofort, das ging mir sofort in den Kopf und das muss ich hier einfach mal erzählen. Dieser Begriff, ich liebe euch alle, der wird den Älteren von uns oder von euch da draußen eventuell noch was sagen. Und zwar hat diesen Begriff oder beziehungsweise diesen Satz ein Mann gesagt, Erich Mielke. Und während sich der ein oder andere fragen, von wem redet der Typ da? Erich Mielke war Minister für Staatssicherheit über Jahrzehnte in der DDR, also der oberste Stasi-Chef. Und am 13. November 1989, das war eine der letzten Sitzungen der DDR-Volkskammer, als die DDR ja schon, wir wissen, 9. November 1989, Mauerfall, schon quasi dem Untergang geweiht war, kam Erich Mielke daher mit diesen Worten: Ich liebe doch alle. Ich liebe alle Menschen. Na, ich liebe doch. Ich setze mich doch dafür ein. Also, fast wortgleich wie Gianni Infantino. Und ich finde diese Analogie so wunderbar. Ich musste so lachen, dass der Oberschurke des internationalen Fußballs, des Weltfußballs, so hat ihn die Zeit genannt, wie ich finde, ein sehr, sehr lesenswerter Kommentar, fast die gleichen Worte benutzt wie der Oberschurke eines Unrechtsstaates. Denn Erich Mielke hat über Jahrzehnte lang Menschen in schlimme Gefängnisse gesteckt, ihnen ja quasi Foltermethoden angedeihen lassen und es gab auch in der DDR Todesurteile. Das ist nie so ganz deutlich geworden, aber es gab sie. Und dass diese beiden Herrschaften die gleichen Formulierungen benutzen, das fand ich einfach unfassbar. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte. Ich weiß es nach wie vor nicht. Aber wenn man diese Analogie weiterdenkt, Wir wissen, was mit Erich Mielke passiert ist.
Ja.
Er ist nass gelandet.
Genau.
Wir wissen, was mit DDR passiert ist.
Ja, die existiert nicht mehr.
Die existiert nicht mehr. Und wenn ich mir vorstelle, dass vielleicht doch mal irgendein ernstzunehmender Staatsanwalt bei Gianni Infantino auch ernst macht und die FIFA in der jetzigen Form einfach tatsächlich auch untergeht. Uli, wenn das passiert, was machen wir denn?
Ja, dann würden wir wohl feiern, ne?
Feiern
würden wir kalte Getränke aufmachen.
Die ganze Nacht.
So sieht's aus.
Die ganze Nacht.
Das würden wir wohl tun, ja.
Ich schlage vor, Sie sehen sich das mal an.
Ja, als letztes, als allerletztes kommen natürlich noch die Tipps fürs Wochenende. Und da haben wir viele Möglichkeiten, dass ihr euch an, besonders an diesem Sonnabend, alle vergnügt. Es beginnt um 14 Uhr mit dem LSK. Der LSK hat ein Heimspiel gegen den VfL Oldenburg. Das heißt, siegen oder fliegen, da muss man gewinnen. Um 14 Uhr am 25.03. in Neze beim gegen den Tabellensiebten. Sobi, du darfst über den Volleyball dich auslassen.
Moment, eins habe ich noch. Nicht vergessen, jetzt am Freitag, den 24. große Finale, kommt alle in die Eishalle. Online wird's wahrscheinlich schon ausverkauft sein, aber für alle, die es nicht geschafft haben, online ein Ticket zu holen, am heutigen Mittwoch, den 22. März von 17 bis maximal 19 Uhr, verkaufen wir in der Eishalle noch ein paar Restkarten im Foyer. Und wer noch ein Ticket haben will, soll vorbeikommen.
Die SVG wird am Samstag, 25. März, 17.30 Uhr in der LKH Arena das erste Viertelfinal-Playoff bestreiten gegen KW Bestensee. Es sind schon 1.800 Karten circa verkauft gewesen am Montag. Also wenn ihr das hört, sind es wahrscheinlich noch mehr. Also ran an Speck, wenn ihr dahin wollt. Die Karten sind schnell weg.
Beim LSK gibt's genügend Karten noch.
Gut. Ja, Uli, jetzt haben wir eine ganze Reihe von Mannschaften, Sportarten hier im Tage der Entscheidung. Dann nehmen wir es nochmal.
Ja, wir haben da ganz
durchgesprochen.
Die ganze Bandbreite vom Lüneburger Sport haben wir fast abgedeckt, natürlich im Ligenbereich. Aber da vielleicht können die Menschen auch ein bisschen Liebe uns zurückgeben, ne, und vielleicht mal wieder 5 Sterne bei Spotify immer oder ähnlichen anklicken oder die Sachen, die man da so hinterlässt und positiv hinterlässt. Das könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, doch bestimmt uns gerne mal wieder bewerten positiv. Das wäre toll.
Das wäre super. Wir hören uns wieder in 2 Wochen am 3. April. Und ja, uns bleibt jetzt nur zu sagen, allen Mannschaften, die noch im Wettbewerb stehen,
viel Glück,
viel Erfolg.
Genau, wir drücken euch
Daumen. Wir drücken euch tatsächlich den Daumen und werden aber natürlich auch dann einen kritischen Blick auf das werfen.
Das was müssen passiert. Wir. Das ist ja unsere Aufgabe. Das machen wir ja gern.
Macht Sport, schaut Sport und denkt immer dran. Es lebt der Sport.
Wie hat euch die Folge gefallen? Habt ihr Themenwünsche oder Vorschläge, wer unser Gast sein könnte? Wir freuen uns über euer Feedback per Mail an podcast@landeszeitung.de.